Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen.
Niemand verarscht Jesus.
Servus. Ja, das lange Warten hat endlich ein Ende. Es gibt eine neue Folge Family Fatal. Also ich würde jetzt mal schätzen, mich haben vielleicht so 1000, wenn nicht 100.000 Nachrichten erreicht, wann es denn endlich wieder soweit ist. Wie war es bei dir, Philo?
Ja, also bei mir war das ähnlich. Ich konnte mich kaum vor Anfragen retten. Deswegen bin ich jetzt auch wieder ein bisschen angespannt, weil es so lange her ist mit uns beiden.
Ja, und wir haben ja heute sogar noch eine absolute Weltpremiere bei Family Fatal. Die Folge besteht nämlich aus zwei Teilen. Unsere Gästin Mandy Mangler wurde nämlich kurz bevor wir starten wollen, also ich glaube das war so 5 Minuten, wurde sie in den OP gerufen. Deswegen konnten wir dann erst später starten mit der Aufnahme. Dann hatten wir so circa 20 Minuten, weil danach musste sie wieder weiterarbeiten. Und dann nach mehreren Stunden Pause konnten wir dann den zweiten Teil aufnehmen.
Ja, ein Wunder, dass Mandy überhaupt Zeit für uns hatte, ne? Sie leitet nämlich 2 Kliniken, hat eine Professur, einen Podcast, hat ein Buch geschrieben, 5 Kinder, organisiert Kongresse und wahrscheinlich habe ich bei der Aufzählung trotzdem noch die Hälfte vergessen. Also wirklich eine vielbeschäftigte Frau.
Ja, ich check das auch null. Also bei ihr verschwimmt, glaube ich, auch so ein bisschen Freizeit und beruflich. Aber trotzdem, also du kennst das ja auch, wie oft denkt man sich im Alltag, ja, weiß ich nicht, ob ich das zeitlich noch schaffe. Ja, und in der Zeit, wo ich mir allein die Frage gestellt habe, wird die wahrscheinlich 6 OPs machen und gleichzeitig noch den Podcast aufnehmen.
Ja, und ich finde es übrigens auch sehr krass, dass Mandy einfach einen eigenen Weltrekord hält, ja, aber dazu natürlich auch mehr in der Folge, oder dass sie dafür gesorgt hat, dass der Aufklärungsbogen vor OPs geändert wurde, plus die ganzen medizinischen Informationen, die es on top gab. Also ich konnte persönlich einiges lernen.
Ey, das freut mich, Philo. Also mir ging es genauso. Ich fand die Vorbereitung auf das Gespräch schon richtig spannend, weil ich da schon vieles gelernt habe, von dem ich so wirklich gar keine Ahnung hatte. Also da waren vor allem auch so ein paar spannende Statistiken und Fakten dabei, die auch im Podcast nochmal besprochen wurden. Und das hat sich im Gespräch dann genauso fortgeführt. Also es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch für mich. Und deswegen kann ich sagen, dass das lange Warten, bis wir in Teil 2 übergehen konnten, sich definitiv gelohnt hat.
Ja, das ist doch geil. Quiz gab es wie immer eigentlich auch noch zum Schluss, ne? Da ziehe ich ja gerne an, wie scheiße du bist.
Ja, das weiß ich.
Lass ich heute einfach mal, weißt du?
Ja, ich danke dir, Philo, und damit rein in die Folge.
Viel Spaß.
Hallöchen, Mandy.
Hallo.
Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen quatschen können. Und ich würde auch direkt starten mit unserer Kategorie, die wir am Anfang immer spielen. Beginnen wir bei Adam und Eva.
Das klingt gut.
Erste Frage, welchen Traumberuf hast oder hättest du früher als Kind in Freundesbücher eingetragen?
Ich wollte lange Lehrerin werden und dann, aber als ich so Teenager war, dann wollte ich dann Ärztin werden. Aber so ganz, ganz früher wollte ich immer Eisverkäuferin werden, als ich klein war.
Oh ja.
Und das war ich dann auch, als ich so 16 war. Und das habe ich mir also erfüllt, diesen Traum, Eisverkäuferin zu sein.
Ja, hast du dann so richtig schön in einer Eisdiele gearbeitet?
Genau, ich habe in einer Eisdiele gearbeitet und mich auch hauptsächlich von Eis ernährt. Und das war sehr schön.
Ja, ich glaube, das passiert dann zwangsläufig, wenn man da arbeitet. Wobei du ja jetzt als Ärztin, du lehrst ja auch ein bisschen, Professur hast du ja auch, also irgendwo bist du ja auch noch Lehrerin. Also theoretisch hast du alles kombiniert, was ging.
Stimmt.
Bucketlist
erfüllt.
Ja. Welchen Weltrekord würdest du gerne halten?
Ich habe einen Weltrekord aufgestellt in der Größe von einem Myom, was ich entfernt habe. Also das ist so ein gutartiger Tumor. Und da habe ich den Weltrekord von 3,8 Kilo per Bauchspiegelung, dieses Myom. Also es gibt größere, aber die werden nicht per Bauchspiegelung entfernt. Und genau den Weltrekord würde ich gerne halten.
Ach, wie krass ist das denn? Du hast wirklich einen.
Ja, ich habe einen. Deswegen weiß ich auch, dass man eigentlich, wenn man ins Guinness-Buch der Rekorde will, dann muss man das vorher anmelden. Also auf gar keinen Fall den Weltrekord selber sozusagen mit Zeugen oder so, nee. Sondern man muss es vorher beim Guinness-Buch der Rekorde anmelden. Und dann kommt jemand vorbei und guckt sich das an. Das habe ich nicht gemacht, aber genau. Trotzdem 3,8 Kilo mit Bauchspiegelung. Das war.
Also erstmal Glückwunsch, aber wäre vielleicht auch so ein bisschen komisch, wenn dann einer vom Guinness-Buch da mit in der OP steht, oder? Und sich das so anguckt. Stimmt. Und dann gucken muss, ob das wirklich der Größte ist, der jemals entfernt wurde. Aber krass, ja. Ey, finde ich ja großartig, dass ihr, weil sonst frage ich das die Leute gerne und die haben dann eine Idee, aber dass du wirklich einen hast, das ist super. Welches ist das beste Familienfest?
Das beste Familienfest? Vielleicht mein eigener Geburtstag.
Oh, das ist auch gut, ja. Da sagen viele auch gern Weihnachten und so, aber eigener Geburtstag ist schon stark. Was denken die Leute über dich, was überhaupt nicht stimmt?
Oh, das ist schwierig, was denken die Leute über mich, was nicht stimmt. Keine Ahnung, vielleicht manche, also so das Los einer eines Menschen wie mir ist, dass manche denken, ich bin ganz stur und manche denken, ich bin ganz soft und beides stimmt halt nicht.
So ein Mittelding also.
Ich bin eher so pragmatisch, aber habe schon so eigene Vorstellungen, wie es laufen sollte.
Und letzte Frage, gibt es einen Moment aus deiner Karriere, der so peinlich war, dass du am liebsten im Boden versunken wärst?
Ach, bestimmt. Habe mich auch, also in meiner Sturm- und Drangzeit gibt es da bestimmt viele Momente, wo ich so denke, okay, muss man nicht unbedingt so machen, wenn man sich so ganz dolle durchsetzen möchte mit irgendwas. Aber so richtig unangenehm, nee, weiß nicht. Früher konnte ich nicht so gut Vorträge halten, das kann ich jetzt besser, Gott sei Dank.
Wann war die Sturm- und Drangzeit?
Vor ein paar Jahren. Als ich beginnende Oberärztin war, das war dann so ein bisschen, genau.
Und da hast du dann versucht, ein paar mehr Sachen auf Teufel komm raus durchzuprügeln oder wie hat sich die geäußert?
Ich glaube, ich bin immer so ganz harmlos, aber wenn mir jemand was tut, dann ist es sozusagen, dann ist meine Reaktion vielleicht manchmal damals doch sehr stark gewesen und vielleicht würde ich da heute ein bisschen mehr gesetzter sein so und nicht ganz so ausflippen.
Also du kommst mit Ungerechtigkeit nicht so stark klar?
Ja, genau. Also wenn jemand was, also ich erinnere mich an eine Situation, da bin ich auf die Intensivstation gegangen, in so ein Zimmer rein von einer Patientin, wo ich irgendwie Visite machen wollte und ich hatte schon 24 Stunden gearbeitet, war sowieso ein bisschen runtergerottet und dann stand da im Raum ein anderer Arzt und ich bin reingegangen, habe gesagt, hallo, guten Morgen, und hat sich umgedreht und hat gesagt, Sie stören? Warum sind Sie hier reingekommen? So ad hoc aus dem Nichts und ich kannte den auch nicht und es gab auch gar keinen Grund dafür und das war nicht so schön für ihn dann.
Darf ich fragen, wie du reagiert hast? Also natürlich auch, er hat natürlich nochmal extra Pech oder einen schlechten Moment erwischt, weil wenn du schon 24 Stunden da warst, ne? Also da legen die Nerven dann ja eh schon blank, aber wie hast du reagiert? Ja.
Na, ich bin halt komplett ausgetildet und habe mit sehr lauter Stimme ihn gefragt, wie er darauf kommt, mich irgendwie so zu anzusprechen, so aus dem Nichts Sonntagmorgen nach dem Dienst. Und dass ich hatte ja nichts gemacht, so. Ja, das war, glaube ich, mein Problem. Wenn ich was gemacht hätte, dann wäre das vielleicht noch okay gewesen, aber ich hatte halt nichts gemacht. Naja, und dann haben wir da sehr intensive Streitgespräche drüber geführt noch. Mit seinen Vorgesetzten zum Beispiel auch.
Aber also ohne, dass ich jetzt dabei war, würde ich auch erstmal sagen, bin ich auf deiner Seite. Weil selbst angenommen, selbst wenn du gestört hättest, was ja scheinbar nicht der Fall war, dann kann man es ja vielleicht auch ein bisschen netter formulieren, ne?
Ja, es war einfach ein bisschen doof von ihm, alles war unnötig.
Vielleicht damit die Leute nochmal so ein bisschen besseres Gefühl kriegen, also das ist so eine Standardfrage, aber ich verstehe es wirklich nicht. Also du hast 5 Kinder, du leitest 2 Kliniken, du hast eine Professur, du organisierst Kongresse und sicher hast einen Podcast, hast jetzt ein Buch geschrieben. Ich verstehe wirklich nicht. Also vielleicht stelle ich mich teilweise an im Alltag, aber ich verstehe wirklich nicht, wie man das alles unter einen Hut kriegen soll. Das geht doch gar nicht.
Ja, jetzt wo du das so sagst, dann frage ich mich das auch. Also als ich das Buch gesehen habe, habe ich auch gedacht, krass, das ist so ein relativ dickes Buch. Habe ich so gedacht, wie ist denn das jetzt entstanden? So. Also, ja, es ist halt wie wir alle. Ich meine, wir versuchen alle irgendwie unsere Zeit einzuteilen und mit unserer Zeit und unserem Leben klarzukommen. Und das versuche ich halt auch. Und ich versuche schon aber auch Zeit sehr zu nutzen. Also so, ich versuche Zeit nicht zu verschwenden.
Aber wahrscheinlich nicht so zwanghaft, oder? Also du machst das wahrscheinlich alles und kriegst das gar nicht so mit. Also viele von denen wird ja auch Spaß machen, sonst wird es nicht so gut funktionieren. Aber du, so stelle ich mir das zumindest vor, dass du dann gar nicht so viel wahrscheinlich über die Zeit nachdenkst. Du machst das dann einfach, ne?
Ja, also genau, es macht halt sehr viel Spaß. Und wenn was Spaß macht, dann kommt es einem ja auch nicht so vor wie Arbeit so richtig. Oder dann macht Stress meistens ja nicht so doll ab. Aber klar, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo rumsitze und irgendwie warten muss, dann versuche ich schon, diese Wartezeit zum Beispiel was anderes zu machen, was ich sonst hinterher machen müsste. So was zum Beispiel. Also, dass man so versucht, die Zeit zu optimieren und auch überflüssige Sachen versuche ich wegzulassen. Das klingt irgendwie normal, aber im Krankenhaus zum Beispiel gibt es sehr viel überflüssige Dinge, also im Sinne von Dinge, die man macht als Ärztin zum Beispiel und die aber der Patientin überhaupt nichts nützen. Ja, also die überhaupt nicht zu mehr Gesundheit bei der Patientin führen. Und so versuche ich irgendwie zu hinterfragen, dass ich eben Dinge tue, die sinnvoll sind auch.
Das ist vor allem Bürokratiezeug, oder? Was dann total viel anfällt. Das hattest du, glaube ich, mal gesagt an mehreren Stellen.
Zum Beispiel Bürokratie, aber auch, also es gibt ganz merkwürdige Dinge, die in Krankenhäusern geschehen. Also ein Beispiel, wenn man operiert und Gewebe entnimmt, dann muss man das dokumentieren und dann wird es ja in die Pathologie geschickt. Und dann gibt es zum Beispiel noch so extra Bücher, wo das nochmal dokumentiert wird. Aber das ist überhaupt nicht sinnvoll, weil diese ganze Struktur ist ja schon digital da. Also so, es gibt sehr viel Doppel- und Dreifach-Dokumentation oder, also es ist einfach nicht gut strukturiert in vielen Bereichen.
Was ich mich voll oft frage, aber das hat man ja sehr häufig im Leben, wenn das klingt ja wirklich überflüssig, aber warum kommt das nicht weg? Also warum?
Ja, genau, diese sehr richtige Frage. Das kommt nicht weg, weißt du, man wird so betriebsblind, finde ich. Also man macht dann halt so Sachen und deswegen ist es auch immer total wertvoll, wenn jemand Neues anfängt und mal so mit klarem Blick auf die Struktur guckt, weil man stört sich dann gar nicht mehr an der, keine Ahnung, Sache, die dann vielleicht total im Weg steht oder also sinnlos ist.
Ja, weil, also das war ja auch, du hast es ja geschafft, dass der Aufklärungsbogen vor OPs geändert wird. Da kannst du vielleicht auch nochmal gleich kurz sagen, was du da geschafft hast. Da war das ja auch so. Also ich kenne mich jetzt medizinisch nicht damit aus, aber nach der Beschreibung, die ich da gehört habe, ist es ja offensichtlich, und das wäre ja auch kein, also in meinen Augen war das so, nach der Beschreibung auch kein großes Hexenwerk. Und trotzdem werden solche Sachen einfach irgendwie nicht geändert, ne?
Ja, ist interessant, jetzt wo du es sagst. Also ich glaube, dass wir vielleicht so selber jede einzelne Person sehr viel machen kann, um unsere Gesellschaft und unser Land auch letztendlich zu verbessern und dass wir manchmal die Dinge einfach so laufen lassen und uns nicht fragen, wie kann es jetzt, was kann mein Beitrag sein, damit es besser ist, und der kann klein sein, groß sein und manche Details sind so wichtig. Genau, und so war das mit diesem Aufklärungsbogen auch, dass den alle sich immer angeguckt haben und keiner hat irgendwie dran gedacht, dass man den ja auch mal ändern könnte, ja.
Und dann ist das bei euch durch Zufall passiert, ne? Weil du es, glaube ich, im Podcast angesprochen hast und dann hat das so seinen Lauf genommen, ne?
Ja, also nee, wir haben es im Podcast angesprochen und haben so einen Verbesserungsvorschlag gemacht und haben gesagt, naja, man müsste das eigentlich so und so machen. Und dann ist erstmal lange nichts passiert und dann aber hat sich die kluge Redaktion, die dafür zuständig war, gemeldet. Und dann gab es sehr viel Gespräche und Vorschläge von mir, wie man es anders machen kann. Und dann war interessanterweise so eine Gynäkologin, die dagegen war, die mit der ich auch lange diskutieren musste, und dann wurde es geändert, Gott sei Dank. Ja.
Möchtest du noch einmal kurz sagen, was geändert wurde, damit die Leute das dann auch wissen?
Genau, es gibt so in ganz Deutschland so standardisierte Aufklärungsbögen für Operationen, also wo Menschen, die operiert werden, aufgeklärt werden, und da sind auch so Abbildungen drauf. Und diese Abbildungen sind halt nicht so modern gewesen und da hat komplett an der Vulva die Klitoris gefehlt. Ja, also es wurde die Vulva abgebildet und das Becken von der Frau ohne die Klitoris. Und das ist natürlich schwierig, weil das ist so, als würde man ein männliches Becken ohne Penis abbilden. Und das kann man vielleicht machen, aber wenn man in diesem Bereich operiert, dann ist es essentiell wichtig, den Penis oder die Klitoris abzubilden. Und genau, das haben wir jetzt geschafft, sodass in ganz Deutschland jetzt also Patientinnen, wenn sie für eine OP aufgeklärt werden, eben auch die Klitoris sehen und mit ihren Ärztinnen darüber sprechen können. Das finde ich sehr gut.
Wie oft hast du in deinem medizinischen Alltag so das Gefühl, also ein bisschen überspitzt gesagt, so den Eindruck, sind wir eigentlich noch im Mittelalter? Also was sowohl was auch patriale Strukturen oder so betrifft, als auch dann medizinisch, wenn so ein Bild einfach nicht passt für so eine OP?
Na, leider habe ich dieses Gefühl schon manchmal. Also ich habe es jetzt nicht permanent, weil unsere Medizin, besonders in Deutschland, die ist schon extrem stark, finde ich. Also wir haben eine sehr gute Verflechtung und Abdeckung in Bezug auf Gesundheit. Unser Gesundheitssystem ist sehr, sehr stark, besonders im internationalen Vergleich. Aber manche Sachen sind dann doch wirklich rückschrittlich. Zum Beispiel eben die Abbildung von weiblichen Organen, die ganze Medizin für Frauen letztendlich, ne? Frauen sterben dreimal häufiger am Herzinfarkt. Das ist alles überhaupt nicht untersucht. Und Frauen werden auch nicht so gut behandelt wie Männer, oder sie warten länger in der Notaufnahme als Männer bei Schmerzen und so. Also das sind alles so Ungerechtigkeiten auch, wo ich mich schon frage, sind wir noch im Mittelalter? Und natürlich auch, wenn es um die Selbstbestimmung zu ungeplanten Schwangerschaften geht, wo die Frauen bevormundet werden. Da frage ich mich also ernsthaft, sind wir noch im Mittelalter? Weil die Frauen nicht selber entscheiden dürfen, sondern politisch reglementiert werden. Und unterschiedliche Parteien wollen auch, dass Frauen noch stärker reglementiert werden. Und manche Parteien sind rückwärtsgewandt und stehen Frauen die Selbstbestimmung nicht zu.
Also da gibt es jetzt viele Punkte, auf die ich eingehen will, weil vieles davon, finde ich, klingt so banal, also gerade das mit den Schwangerschaftsabbrüchen, also hast du eine Idee, weil du wirst ja viel ja schon, also du hast dich da ja schon viel drüber ausgetauscht, also was ist dann die Begründung? Weil also
Gute Frage und gute Beobachtung, weil das ist auch eigentlich total banal, hast du recht. Das Interessante ist, und das ist mit Macht häufig so, finde ich, also wir haben jetzt zum Beispiel, gibt es mehrere Befragungen der Bevölkerung. Wollt ihr, dass die Schwangerschaftsabbrüche legalisiert werden, also nicht mehr strafbar sind? Und 80% der Menschen sagen, ja, wir wollen, dass das legalisiert wird, dass das nicht strafbar ist. Und das ist total verrückt, dass einzelne Machthaber aber, einzelne Menschen in Machtpositionen, ihre individuelle Meinung, die eben nicht so ist, ja, dann durchsetzen. Also es gibt so, also ich glaube, Macht und Entscheidungspositionen werden häufig von Menschen besetzt, die auch ihre individuelle Meinung durchbringen wollen und eben nicht die Meinung der Bevölkerung. Und das finde ich schade, weil das bleibt natürlich hinter den Möglichkeiten zurück. Weil man ist ja eigentlich eine volksvertretende Person, also ein Volksvertreter. Und wenn man das nicht macht, dann ist man eigentlich fehl am Platz.
Ja, ist auch so ein Thema, was gerne wegmoderiert wird, ne? Irgendwie nach dem Motto, ja, wir haben auch andere Probleme, über die wir sprechen müssen. Also das ist schon, ja, weil es ist, also ich finde, da hast du als, theoretisch als Mann auch schon gar nicht so ein großes Mitspracherecht, weil es ist ja gar nicht dein Körper. Also dass das dann Männer entscheiden, ist halt eigentlich auch schon lustig, so auf dem Papier. Weil das geht ja weiter. Also das war wirklich, also für mich war die Vorbereitung mit die spannendste, die ich bis jetzt machen durfte, weil ich so viele Fakten gelernt habe, die mir vorher auch nicht bewusst waren. Also zum Beispiel auch das Medikamente, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, vielleicht gibt es da ja auch also ich hoffe, dass das immer fortschrittlicher wird, dass die Medikamente auch fast nur an Männern zum Beispiel getestet werden, ne?
Ja, ist interessant, dass du das sagst und freut mich voll, dass du das auch so siehst. Ich habe nicht häufig männliche Menschen, die sich mit diesem Thema so intensiv auseinandersetzen. Deswegen toll, dass du es tust. Ja, also Frauen waren bis vor kurzem gar nicht in so Medikamentenstudien eingeschlossen. Und jetzt sind sie zu 25% eingeschlossen. Also 25% immerhin. Das ist schon wirklich ein Riesenvorteil im Vergleich zu von vor 20 Jahren zum Beispiel, wo ja viele Medikamentenstudien auch durchgeführt wurden. Das bedeutet, dass diese ganzen Medikamente nicht an Frauenkörpern getestet wurden. Und Frauen haben ja eben diesen Zyklus. Und gestern habe ich gerade eine neue Studie gelesen, die fand ich spektakulär und aber auch sowas von klar richtig. Wenn eine Frau eine Chemotherapie bekommt, dann kommt es darauf an welchem Zyklustag sie ist, wie die Chemotherapie wirkt. Und da würde jetzt wahrscheinlich irgendwie fast jeder, der richtig drüber nachdenkt, sagen, ja, ist ja irgendwie logisch. Ja, weil dieser Zyklus, der ist eben unterschiedlich. Und da gibt es so Interaktionen mit der Chemotherapie, die dann eben unterschiedlich auch wirken. Und das ist aber nicht, wird nicht in Betracht gezogen. Und deswegen ist das natürlich schwierig. Ja, also lange Zeit dachten die Forscher und Forscherinnen, dass Frauen sind kleine Männer. Aber es ist halt leider nicht so.
Ja. Das ist wirklich interessant. Aber liegt das dann auch daran, dass da im Endeffekt wahrscheinlich wieder Männer sitzen, die dann entscheiden, wo die Forschungsgelder hinfließen? Weil das ist ja auf dem Papier auch. Ist das ja auch wieder super banal. Also warum, das müsste ja 50-50 oder vielleicht aktuell dann mehr Frauenforschung sein als Männerforschung, weil es halt bis jetzt so wenig betrieben wurde.
Also ja, das liegt so an unserem gesamtgesellschaftlichen Blick. Also unsere Gesellschaft, also zum Beispiel ich habe irgendwie 87 Jahre nach der ersten Frauenmedizin studiert. Also sozusagen Frauen zum Beispiel durften ja nicht studieren und wir waren auch nicht Teil des öffentlichen Lebens. Also wir durften zum Beispiel Strukturen nicht mitbestimmen oder gucken wir uns den Bundestag an, wo irgendwie 30% Frauen sind und so. Also wir sind einfach minder repräsentiert und früher waren wir gar nicht repräsentiert. Und deswegen ist halt, das ist sehr schwierig, sozusagen den Blick ein bisschen zu twisten und zu sagen, wir sind jetzt halt 50-50 und wir sollten unsere Gesellschaft so aufbauen, dass eben alle Perspektiven abgebildet sind. Und aus einer sehr patriarchalen, privilegierten Perspektive ist das eben nicht so einfach. Das dauert einfach auch Zeit.
Aber da sind wir am guten Weg, würdest du sagen?
wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Guck mal, vor 20 Jahren wurde diskutiert, ob Vergewaltigung in der Ehe abgeschafft werden soll oder nicht. Und die Frauen, die sich drum gekümmert haben, haben massiven Gegenwind bekommen und so, ne? Also ob ein Mann in der Ehe eben ein absolutes Zugriffsrecht auf diesen weiblichen Körper hat. Das wurde 1997 im Bundestag erst entschieden. Und da gibt es noch amtierende Politiker, die dagegen waren, dass eben der Mann oder dafür waren, dass der Mann eben einen ungefilterten, dauerhaften Zugriff auf diesen weiblichen verheirateten Körper hat. Ja. Und das ist natürlich total verrückt. Das kann ich mir fast gar nicht mehr vorstellen. Oder dass Frauen kein Konto eröffnen durften ohne die Unterschrift ihres Mannes oder und so weiter und so weiter. Es sind so viele Dinge. Oder dass wir kein Wahlrecht hatten und so. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Aber natürlich, sagen wir mal so, aus einer Perspektive von einer Betroffenen geht es ganz schön langsam, weil es könnte auch ein bisschen schneller gehen.
Ein lustiges Gesetz, ich weiß nicht mehr, bis wann das ging, also lustig halt nur mit, weil es auch so banal ist, dass der Mann noch das Arbeitsverhältnis der Frau ändern konnte, das habe ich auch mal ziemlich präsent. Also der konnte es einfach kündigen, wenn er nicht mehr wollte, dass sie arbeitet. Das ist, glaube ich, auch noch relativ lange gewesen.
Spektakulär, oder? Stell mir vor, du kannst dann einfach so den Arbeitgeber deiner Partnerin anrufen und sagen, nee, das passt mir jetzt alles nicht mehr, weil die kümmert sich auch zu Hause nicht so, wie ich das möchte. Die kommt nicht mehr.
Ja, ehrlich. Das ist nämlich wirklich. Deine Frau kommt glücklich von der Arbeit nach Hause und dann sagst du ja, das hast du ganz toll gemacht, aber das lassen wir jetzt mal lieber. Ich habe gerade deinen Chef angerufen, morgen gehst du nicht mehr hin. Ja, das ist schon verrückt.
Voll verrückt. Ja, voll.
Wir haben jetzt 11.05 Uhr, also ich würde mich natürlich freuen, wenn wir weitermachen, genau. Aber du musst jetzt wahrscheinlich erstmal wieder ganz viele wichtige Sachen tun. Ja, da sind wir wieder mit Teil 2. Das hatten wir ehrlich gesagt auch noch nie, ist eine absolute Premiere. Aber ich finde es eigentlich gar nicht verkehrt, weil es eine etwas längere Pause. Jetzt können wir weitermachen. Ich hätte theoretisch auch noch ganz viele Fragen zum ersten Part, den wir quasi hatten. Also gerade was auch so patriarchale Strukturen und so betrifft. Aber eigentlich war das ja ein ganz guter Cut. Mhm. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn du Bock hast, kommen wir jetzt mal zum Frauenkörper. Mhm. Der ist ja auch sehr interessant. Mhm. Und ich würde mal starten mit, welche Fehlinformationen über den weiblichen Körper kannst du nicht mehr hören?
Viele, zum Beispiel die Fehlinformation, also Klitoris haben wir ja schon besprochen, also Klitoris wird nicht nur übrigens in der Medizin nicht dargestellt und geghostet, sondern auch Darstellungen im allgemeinen Leben wird ja immer so getan, als würden Penis und Vagina ein Pärchen bilden. Dabei bilden also anatomisch Klitoris und Penis ein Pärchen. Das kann ich nicht mehr hören. Dann natürlich diese ganze Nummer um das Jungfernhäutchen. Das es ja anatomisch nicht gibt, sondern das ist eine kleine Schleimhautfalte. Und das finde ich schon eine irre Geschichte, wenn man die jemandem erzählen würde, der sich jetzt gar nicht auskennt, dass letztendlich wir kulturell uns eine Struktur anatomisch ausgedacht haben, um Sex zu reglementieren und möglichst nur ehelichen Sex zu erlauben. Das ist total verrückt. Ja, sowas zum Beispiel.
Seit wann weiß man das mit dem Jungfernhäutchen?
Tja, das mit dem Jungfernhäutchen, also seit wann das jetzt wirklich so richtig klar war? Also ich glaube, dass das Menschen insgesamt schon immer irgendwo klar gewesen sein muss, weil ich habe mal so eine Befragung durchgeführt an irgendwie mehreren hundert Leuten, wie viele, also Frauen, wie viele beim ersten vaginal penetrativen Sex geblutet haben. Und es waren irgendwie 20 oder 25%, also die absolute Minderheit. Ja. Und deswegen muss es den Leuten schon klar gewesen sein, dass das mit dem Jungfernhäutchen so nicht ganz stimmt. Weil ja, sonst würden ja dann eben auch viel mehr Menschen bluten.
Ja, das mit dem Jungfernhäutchen hätte ich tatsächlich sogar gewusst, was ich nicht wusste. Und ich habe hier mit Tonmann Lukas direkt auch den Test gemacht. Ist das mit Klitoris, also dass das das organische Äquivalent zum Penis ist. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Und habe es dann direkt mal in die Runde gegeben, um zu wissen, ob ich nur der Blöde bin, der es nicht weiß, oder ob es die anderen auch nicht auf dem Schirm haben.
Nee, das glaube ich, das ist insgesamt nicht so, dass das bekanntes Wissen ist, weil wir so ein Bild von Sexualität haben, wo Penis und Vagina zusammengehören. Und das ist aber anatomisch, ist die Vagina was ganz, ganz Langweiliges, interessanterweise. Und da sind auch gar keine Nerven drin. Das heißt, wenn man so sich selber so ein bisschen in die Vagina kneift, das tut überhaupt nicht weh, weil da, und das ist auch nicht toll oder so, weil da keine Nervenenden sind, ja. Aber an der Klitoris zum Beispiel, da sind sehr viele Nerven. Da hat man sehr viel Gefühl.
Und dass man dann das nicht auf dem Schirm hat, liegt einfach daran, dass das nirgendwo geschrieben wird, also in Schulbüchern oder sonst irgendwo erzählt wird.
Genau, wenn du jetzt ein Schulbuch aufschlägst und danach guckst, dann, also habe ich öfter mal gemacht bei meinen Kindern, dann steht da, ist da so ein kleiner männlicher nackter Mensch und ein kleiner weiblicher nackter Körper und dann steht da Penis und dann auf der anderen Seite steht Scheide und das ist einfach Fake News, ja, das ist einfach nicht korrekt.
Ja, krass. Mhm. Wäre das denn auch eine Sache, weil das hatte ich auch als Frage, wenn du jetzt im Schulunterricht eine Sache ändern dürftest, also sofort umgestalten im Buch, wäre das die Sache, die du sofort ändern würdest?
Das wäre auf jeden Fall eine der Sachen, die ich sofort ändern würde, weil sie den jungen Menschen schon eintrichtert, ein sehr heteronormatives Bild, ne, dass es diese zwei Geschlechter gibt mit dem Penis und der Scheide, sowieso schlimmes Wort. Und das führt dazu, dass Sexualität hinter den Möglichkeiten zurückbleibt, weil erst wenn man sexuell verstanden hat, dass Penis und Klitoris existieren und da es lustvolle Areale gibt, dann glaube ich, kann man erst auch Sexualität leben, wenn man sie überhaupt mal in so einer Kombination durchführt. Ja. Mhm.
Was wären noch andere Dinge? Du kannst meinetwegen den kompletten Bio-Unterricht eben aufräumen, wenn dir noch mehr einfällt.
Naja, Schule an sich, ich meine, es geht ja uns allen ein bisschen so und an meinen Kindern sehe ich jetzt auch, man lernt sehr viele Sachen, aber kann dann halt irgendwie keine Versicherung abschließen, kein Konto eröffnen und die Steuererklärung kann man auch nicht machen und an sich ist man eigentlich, sagen wir mal so, also bräuchte man nicht eigentlich eine Lebenskunde und auch eine gewisse vielleicht Gesellschaftskunde, wo man so gesellschaftliche Strukturen, also da gibt es den Ethikunterricht, ja, aber ja, also fehlt schon einiges, finde ich. Nicht nur medizinisch.
Ja, so ein bisschen mehr praktische Erfahrung fände ich auch nicht schlecht. Mhm. Also ich arbeite auch an der Grundschule und da habe ich ein, zwei Mal mit Sexualunterricht gegeben, beziehungsweise ich habe dann immer die Stunde mit den Jungs gemacht, wo die so Fragen stellen durften. Musste dann auch, ein, zwei Mal hatten wir dann die Bilder von den Geschlechtsteilen. Und ich dachte mir, Alter, also was die schon an Begriffen kennen müssen, die hast du wirklich, also die merkst du die kurz und 20 Minuten später sind die auch wieder weg, weil, also das waren, also selbst ich kannte die nicht und musste dann immer auf der Vorlage gucken, so was steht da jetzt? Ist halt vielleicht auch nicht dann so das Richtige. Vielleicht ein bisschen zu tief in der Thematik.
Ja. Nee, aber es ist interessant, dass du sagst, weil neulich habe ich mit einem meiner Kinder das Konzept Vagina, ja? Und dann dachte ich so, wie krass ist das eigentlich, dass man eigentlich gar kein Wort hat für ein junges Mädchen, für die Geschlechtsorgane. Und wenn man Vagina oder Scheide oder so nimmt, dann was für ein crazy Konzept soll man denn einem Kind erklären, was die Vagina ist? Ja, das ging, also ich habe es nicht hinbekommen, weil die Realität ist, dass die Vulva, also der äußerliche Teil, das relevante Organ ist für die Mädchen. Und das kann man auch benennen und das kann man denen auch erklären. Das sehen sie ja auch, die Vulva, ne? Und die Vagina, die man ja nicht sieht und als Mädchen überhaupt gar kein Verständnis hat dafür, was jetzt mit der mal irgendwann passieren soll, da bin ich dann doch ausgestiegen in meinen Erklärungskompetenzen.
Ja, da musst du erklären, was Vagina ist, was Vulva ist und warum Scheide kein guter Begriff ist, ne? So ungefähr. Ja,
und was mit der Vagina dann passiert irgendwann mal.
Ja, das ist schon komplex. Also ich möchte die Fragen auch nicht beantworten. Also nebenbei könnte ich es auch gar nicht. Du hast vorhin kurz Sexualität auch angesprochen. Die ist ja eigentlich immer nur aus männlicher Perspektive. Wie könnte man denn die Lust aus der weiblichen Perspektive quasi mehr fördern? Weil die ist ja nicht so stark sichtbar. Also auch wenn ich jetzt an Pornoseiten und so denke und dadurch auch einfach schwer zu finden.
Mhm. Also es gibt schon Pornografie auch, die zum Beispiel nicht nur penetrativen Sex, also der Penis wird irgendwo reingesteckt, darstellt. Also explizit eben auch darauf achtet, dass die Lust, die bei Frauen vorhanden ist, dass man die darstellt, zum Beispiel durch Klitoris und so. Aber wenn man jetzt im Internet googelt nach dem Wort Sex, dann würde man sehr schnell sehr viele Penetrationsbilder sehen. Und das ist das, was wir als Gesellschaft so verinnerlicht haben, dass so Sexualität funktioniert und so funktioniert dann auch Pornografie im großen Stil.
Ja, es ist eigentlich vor allem so grundsätzlich ein strukturelles Problem, ne? Weil ich habe bei meiner Recherche dann auch überlegt, okay, ist es vielleicht auch teilweise fehlende Bereitschaft von Männern, vielleicht sich so mit dem Thema und Frauenkörper und so mehr auseinanderzusetzen. Aber es begegnet dir ja eigentlich überall immer so unterschwellig in kleinen Teilen, sodass du ja so damit groß wächst und dann hinterfragst du es ja nicht, ne? Also du beschäftigst dich da ja nicht, wenn du ein Interesse dafür hast, dann automatisch mit keine Ahnung, weiblichen Körper oder hinterfragst, wie die Pornografie aufgebaut ist oder so.
Nee, genau. Die Frage ist, braucht man das oder nicht? Aber ich glaube schon, dass auch jetzt, wenn man so in so einer heterosexuellen Beziehung denkt oder überhaupt an Sexualität, dass dann männliche Menschen interessiert daran sind, eine Sexualität zu leben, die für alle irgendwie erfüllend ist. Das ist ja dann auch sozusagen also eine Möglichkeit, Sex noch auch quantitativ zu verbessern, ne? Wenn da Menschen beteiligt sind, die das toll finden. Und ich glaube schon, dass es Interesse daran gibt, aber es gibt eine gewisse Hilflosigkeit. Und diese Hilflosigkeit, die kenne ich auch von mir, weil wo soll man es denn her wissen, wie das jetzt funktioniert mit der Klitoris oder überhaupt so weiblicher Sexualität, weil wir sind da nicht, also das ist nicht Wissen, was leicht zu erlangen ist.
Ja, voll. Und dann, man weiß es ja eh nicht. Also ich beobachte das immer wieder im Alltag, wenn mir dann irgendwelche Fakten genannt werden, wo ich mir so denke, ah, die, okay, also voll dumm, warum ist das so? Weil es dir halt vorher nicht begegnet ist und dann hinterfragt man es halt auch nicht, ne?
Ja, genau. Also das Wissen, was sehr schwer zu erlangen ist, muss man sehr intensiv suchen und so. Das, ja.
Ja, jetzt habe ich ja mit dir noch eine absolute Expertin sitzen, was man so. Ja, also ich jetzt im Umkreis und so manchmal auch mitkriege, ist ja vor allem auch oft Verhütung ein großes Thema. Mhm. Und bei der Pille, würdest du sagen, das ist ein Teufelszeug? Andere schwören ja drauf. Was würdest du sagen? Wie stehst du zur Pille?
Nee, die Pille ist eine super Sache. Die Pille hat uns letztendlich zum ersten Mal in unserer Menschheitsgeschichte befreit von dem Zwang, Kinder zu bekommen. Also man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wie es früher war. Und zwar auch noch vor 50, 60 oder ja 70 Jahren. Genau, die Pille gibt's ja jetzt seit den 60ern des letzten Jahrhunderts. Okay, also noch ein bisschen länger. Also so seit so vor 70, 80 Jahren noch. Da war man einfach permanent schwanger, wenn man Sex hatte. Und das war dann häufig auch ein Problem der Frau. Also, dass die dann mit diesen Schwangerschaften ja konfrontiert war, mit den biografischen und körperlichen Konsequenzen auch. Und deswegen war die Pille eine absolute Glanzleistung, eine absolute Rettung und die Möglichkeit, erstmal in der Evolution Schwangerschaften wirklich zu steuern, dass sie erst zu haben, wenn sie zu dem Leben passen. Und das ist spektakulär. Und das Problem mit der Pille ist nur, jetzt gucken wir auf 60 Jahre Pille und fragen uns natürlich, geht da nicht noch mehr von der Weiterentwicklung? Weil wir sind nur ein paar Tage im Monat fruchtbar und nehmen trotzdem ein Medikament, was eben Nebenwirkungen hat über den ganzen Zyklus. Und die Nebenwirkungen, die sind halt auch nicht so witzig zum Teil. Deswegen glaube ich, dass man die schon auch noch weiterentwickeln sollte. Und das Thema geschlechtergerechte Verhütung ist ja auch nicht geklärt und so.
Ja, das wollte ich im Anschluss fragen. Was wäre denn mit Pille für Mann?
Genau, Pille für den Mann, interessanterweise gibt es. Ja, also du könntest jetzt in die Apotheke gehen.
Jetzt ehrlich?
Und dir die Pille für den Mann... Ja, also du könntest sie nicht kaufen. Nee, du könntest sie nicht fertig kaufen. Du könntest sie dir anfertigen lassen.
Sie selber noch bauen.
Bräuchtest du wahrscheinlich ein Rezept von mir, aber das könnte ich dir geben. Und dann würdest du sie von der Apothekerin anfertigen lassen. Sie ist aber nicht zugelassen. Also das wäre sozusagen ein nicht zugelassenes Medikament. Es gibt aber genügend Studien, die zeigen, dass das eine gute Möglichkeit ist, für männliche Menschen zu verhüten. Weil jetzt mal ehrlich... So als Mann hat man nicht viele Optionen und das ist ja auch ganz ungerecht letztendlich. Und es gibt viele Männer, die das richtig blöd finden auch. Und so, oder zum Beispiel Drake, ich weiß nicht, kennst du die Geschichte von Drake? Mhm. Der Rapper. Also der hat ein Kind gezeugt in einem One-Night-Stand und fand es nicht witzig und hat dann... Also kümmert sich auch um das Kind und so, aber wollte das jetzt nicht primär so. Und dann hat er bei einem weiteren Sexualkontakt, hat er dann ein Kondom benutzt und hat in das Kondom halt irgendwie Chili gemacht oder irgendeine Chili-Soße oder so. Und dann hat die andere Person halt dieses Kondom benutzt, um das Sperma zu entwenden, ja, was dann zu Schmerzen geführt hat. Und das passiert ja real. Das ist jetzt nicht eine Geschichte von einem Einzelfall, sondern... Diese Dinge passieren. Und deswegen ist es ungerecht für männliche Menschen. Und es ist aber auch sozusagen eigentlich möglich, hormonell zu verhüten als Mann, weil diese Studien es gibt. Und aber das Medikament wurde nicht zugelassen, weil die Nebenwirkungen so ähnlich sind wie bei der Pille für die Frau. Und da sind manche Frauen natürlich schlecht drauf gekommen.
Ja, das ist natürlich wieder, das ist lustig, dass das dann da nicht zugelassen wird, ne, wegen den Nebenwirkungen. Worauf müsste man denn, worauf müsste man denn achten, wenn man die Pille nimmt? Weil man hört ja teilweise schon von krassen Nebenwirkungen und ich persönlich verstehe auch sofort, wenn jemand sagt, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf zu nehmen, weil das ja schon am Hormonhaushalt auch was ändert. Also finde ich erstmal nicht so sympathisch.
Mhm. Also genau, das ist halt so eine Sache der Pille, die man auch nochmal hinterfragen kann, die Nebenwirkungen. Und es ist halt ein Medikament, es hat ja auch eine Wirkung und deswegen hat es auch Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen, die gravierend sind die Neigung zu Thrombosen, besonders wenn man mehrgewichtig ist oder raucht. Und dann noch die Nebenwirkung Libidoverlust. Also, dass man keine Lust mehr auf Sex hat. Ist ein bisschen blöd, wenn man so ein Medikament nimmt und dann keine Lust mehr, also um Sex zu haben und dann keine Lust mehr hat auf Sex. Und die dritte Nebenwirkung, die finde ich auch relativ krass so, sind Nebenwirkungen zur mentalen Gesundheit. Also depressive Verstimmungen oder auch sogar richtig Depressionen zum Teil. Und das ist natürlich, das ist eigentlich also nicht akzeptabel halt, dass wir eine junge Gruppe oder eine Gruppe von jungen Menschen haben, wo wir das Risiko haben, dass sie Depressionen bekommen.
Gibt's denn irgendwelche, also gibt's wahrscheinlich nicht, aber irgendwelche Kniffe, mit denen man beobachten kann, wenn man angefangen hat, die Pille zu nehmen? Ah, okay, vielleicht geht's mir gerade nicht so gut oder so, weil ich die genommen habe.
Ja, voll gute Frage. Das ist auch die einzige Lösung letztendlich, dass man sich sehr genau beobachtet. Neulich kam zum Beispiel eine 15-Jährige zu mir und die wollte die Pille haben. Dann haben wir das besprochen und dann kam sie nach 3-4 Monaten wieder und hat gesagt, ich habe ganz dunkle Gedanken bekommen, mir geht's gar nicht gut. Und dann haben wir besprochen, dass wir ein anderes Verhütungsmittel einsetzen müssen, weil diese dunklen Gedanken, die können bis hin zu Selbstverletzung führen und das ist natürlich überhaupt nicht gut.
Nee, das ist wirklich überhaupt nicht gut. Was wäre denn, wenn du jetzt ein Ranking machen müsstest, was wäre denn dein Lieblingsverhütungsmittel? Also wenn jetzt so die Top 3, Top 5, wie würdest du ranken?
Genau, also es gibt ganz viele verschiedene Verhütungsmittel und die haben wie immer im Leben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Ja, und die passen zu unterschiedlichen Menschen unterschiedlich. Aber sagen wir mal so, die Spirale ist ein super Verhütungsmittel. Oder eine Sterilisation ist ein super Verhütungsmittel. Und zwar für Männer und für Frauen. Und die Pille ist auch ein gutes Verhütungsmittel. Es ist nur halt, man muss halt nur gucken, in welcher Lebensphase steckt man, was will man. Natürlich finde ich auch ganz, ganz toll, wenn man den eigenen Körper so lesen kann, dass man weiß, wann man schwanger werden kann. Das ist aber was für Fortgeschrittene. Das ist nicht so, dass man das einfach so machen kann. Oder wenn man eine harte Phase im Studium oder in der Ausbildung hat, dass das dann irgendwie gut funktioniert. Ja. Also diese natürliche Familienplanung oder das Lesen des eigenen Zyklus, das ist was ganz Starkes, muss man aber üben.
Wie übt man das?
Also indem man erstmal, wenn man idealerweise, wenn man vielleicht eine Phase hat, wo man jetzt keinen regelmäßigen Sex hat, kann man erstmal damit anfangen, seinen Zyklus zu beobachten und zu tracken mit einem Zyklus-Tracker. Und dann kann man gucken, ob man merkt, wann der Eisprung ist und dann kann man seinen Cervixschleim bestimmen. Dazu fasst man in die Vagina und nimmt die Flüssigkeit, die in der Vagina ist und zieht sie so mit den Fingern auseinander. Daran kann man ablesen, ob man gerade fruchtbare Tage hat oder nicht. Ja, also so ein bisschen komplexer. Die Temperatur kann man messen. Es gibt auch Urintests, die man einsetzen kann. Ja, so.
Aber das muss schon alles zusammenspielen, weil das mit der Temperatur kenne ich zum Beispiel auch, dass man die irgendwie misst. Und dann gibt es ja auch diese Kalender-Apps und so, wo man das eintragen kann. Mhm. Würde das schon reichen oder müsste man sich schon auch nochmal mit den Dingen, mit dem Flüssigkeit und so, muss das auch alles dazugehören?
Nee, also man kann es nur noch genauer machen sozusagen. Wenn man jetzt nur einen Kalender nimmt, dann wird der Kalender halt an vielen Tagen anzeigen, wo man nicht Sex haben sollte. Ne? Und dann ist das auch okay, dann, oder wo man eben noch eine andere Verhütungsmethode, zum Beispiel Kondom benutzt. Kondom übrigens. Kondom ist natürlich Verhütungsmittel Nummer 1.
Wollte ich auch noch fragen, genau, das wollte ich noch fragen, was du zum Kondom sagst, weil das kam gar nicht.
Kondom, habe ich kurz vergessen, ja. Kondom, Verhütungsmittel Nummer 1 und total super.
Ja, das finde ich so selbstverständlich, deswegen hast du es gar nicht erwähnt.
Ja, genau. Kondome gibt es ja jetzt auch in allen möglichen, sogar nachts leuchtend und so.
Ehrlich? Kenne ich aber gar nicht.
Ja, genau. Und aber Genau, und wenn man jetzt das mit dem Schleim und so noch dazu macht, dann kann man die Tage einfach, die man fruchtbar ist, besser eingrenzen. Und dann hat man mehr Tage identifiziert, wo man nicht verhüten muss. Das ist vielleicht so der Vorteil.
Also ist auf jeden Fall spannend. Ich muss es jetzt selbst nicht machen, aber es ist irgendwie auch ein Flex, wenn man das kann, finde ich, wenn du das so genau im Blick hast dann und so richtig gut gelernt. Und lernst halt deinen eigenen Körper auch kennen. Ja, genau, das ist wirklich ein Power-Up. Jetzt noch eine andere Sache, die fand ich nämlich auch spannend. Du stellst bevorzugt Frauen ein, ne? Warum?
Jein, also ich stelle auch Männer ein, aber wenn ich jetzt eine Führungsposition zum Beispiel besetze, also Oberärztin stelle oder sowas, dann denke ich manchmal, dass die relativ schlechte Quote von anderen Abteilungen und Kliniken, dass ich denen vielleicht auch gerne was entgegensetze. Und sagen wir mal so, ich sehe eher auch das Potenzial vielleicht in Menschen, die die vielleicht noch nicht ganz so viel vollzogen haben in ihrer Karriere, aber Potenzial haben und die ich dann sehr gerne auch einstelle.
Ich finde das auch gar nicht verkehrt. Ich fand es nur spannend, als ich das gelesen habe. Wie triffst du denn, weil ich könnte mir vorstellen, also vielleicht hast du dafür ein Geheimrezept oder es ist immer nur eine Bauchentscheidung oder sehr durchdacht. Du musst ja viele schwierige und wichtige Entscheidungen treffen. Also sowohl am Tag, wenn du irgendwie ganz normal arbeitest oder auch wenn du Leute oder so einstellst. Hast du dafür ein Geheimrezept?
Also ich versuche auch immer so viele Dinge in meine Entscheidungen einzubeziehen und dann letztendlich auch sozusagen zu gucken, was ist das evidenzbasierteste, klügste zu tun, was passt am besten und wie kann ich eine gute Entscheidung treffen. Das ist so ein bisschen, es neigen ja einige Menschen zu Overthinking, neige ich auch manchmal, aber manche Entscheidungen fallen mir auch relativ leicht dann. Ja,
und wie ist das, wenn mal eine schwierige Entscheidung oder so flöten geht, also gerade in der OP? Also
kann wenn es die falsche Entscheidung war?
Ja, genau, wenn es die falsche Entscheidung war.
Naja, kommt drauf an, ne? Also wenn es die richtig falsche Entscheidung war und dann eine richtig schlimme Konsequenz entsteht, das passiert Gott sei Dank auch in der Medizin sehr selten. Manchmal trifft man vielleicht eine Entscheidung, die oder gemeinsam auch mit der Patientin eine Entscheidung, wo man hinterher denkt, okay, vielleicht hätten wir eine andere Entscheidung treffen sollen, aber es hat jetzt nicht ganz schlimme Konsequenzen, wie zum Beispiel eine schlimme Krankheit von der Patientin. Es gibt es in der Medizin selten, dass man wirklich Entscheidungen hat, wo es drauf ankommt und wo das Leben der Patientin bedroht ist. Und das ist natürlich auch so eine Sache, wo man denkt, krass, da muss man richtig gute Entscheidungen treffen. Und die muss man so am besten so treffen, als würde man sie für sich selber treffen, sozusagen. Das ist, das hilft mir immer sehr, wenn ich die Entscheidung so treffe nach bestem Wissen und Gewissen und so, wie ich sie für mich selber auch getroffen hätte.
Ja, aber vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel Grey's Anatomy geguckt und da passiert es ja quasi dauernd, aber es ist ja trotzdem, also gerade wenn man als Arzt oder Ärztin tätig ist, dann kann das ja immer mal wieder vorkommen und das stelle ich mir dann mental auch nicht so einfach vor, also dass man vielleicht auch schneller in so eine Negativspirale geraten kann, weil man sich dann denkt, okay, bei der nächsten OP, letzte hat nicht funktioniert, jetzt will ich die nicht auch wieder verkacken, also dass man sich dann selbst Druck macht.
Das passiert Gott sei Dank nicht so oft, so eine Situation. Das ist erfreulich, aber klar, aber irgendwie man muss ja auch machen, das nützt ja nichts. Also ja. Definitiv gibt es Fehler in der Medizin und das ist schlimm. Und man muss immer den ganzen Tag daran arbeiten, dass man möglichst wenig Fehler macht und möglichst qualitativ hochwertig arbeitet. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ja.
Medizin ist ein gutes Stichwort. Du darfst eine Sache einfach so ändern, ohne Diskussion, ohne Warten. Was wäre das?
In der Medizin?
Ja, du kannst irgendwas nehmen.
Ach so, auf der Welt?
Ja, oder Gesundheitswesen. Also du könntest jetzt eine neue Regel aufstellen oder eine Umverteilung von Geldern oder was du möchtest. Deswegen ist schön breit gefächert.
Das ist schwierig, weil das ist zu komplex, um es runterzubrechen. Dann würde ich entscheiden, dass ich alles entscheiden darf und dann alle Strukturen alle Strukturen bestimmen darf. Weil Medizin hat so mehrere Herausforderungen in unserem Land. Also sie ist sehr stark, aber es gibt zum Beispiel ein riesen Strukturproblem, dass wir zu viel machen und ohne dass die Qualität für die Patientin steigt an Behandlung oder an Gesundheit. Und ich würde extrem gerne im Sinne des Gesundheitswesens ändern, dass wir unsere kompletten Ressourcen, die wir haben, wirklich für die Patientin einsetzen und nicht denken, was die Patientin denken könnte, sondern aus der Perspektive der Patientin denken. Ich glaube, das wäre ein richtig starkes Gesundheitswesen, wenn die Patientin selber definieren dürfte, was sie unter Gesundheit und Lebensqualität versteht.
Also das definiert gerade nicht die Patientin, sondern dann der Arzt oder die Ärztin, oder wie?
Genau, das Gesundheitssystem. Also man muss sich das so vorstellen, ist eigentlich total verrückt, so, dass das Gesundheitssystem ist so aufgebaut, dass alle möglichen Menschen sich denken, was gut sein könnte für die Zielgruppe Patientin. Und es stimmt ja auch häufiger mal, aber ganz oft stimmt es nicht. Und das bleibt hinter den Möglichkeiten zurück, weil wir uns natürlich schon fragen sollten, was will denn eigentlich die Patientin? Will sie ein langes Leben? Will sie die Zeit, die sie hat, in einer guten Lebensqualität? Was bedeutet Lebensqualität für sie? Was bedeutet körperliche Integrität für sie und so? Und das klingt jetzt so ganz normal, dass man das vielleicht machen sollte in der Medizin, wird aber nicht gemacht. Und das ist vielleicht was ich auch sehr gerne ändern würde.
Ja, also finde ich gut. Das ist so erstmal voll auf den Patienten bezogen. Finde ich eine schöne Idee. Dann machen wir das einfach. Also, du hast ja einen Wunsch, den habe ich dir ja gegeben. Dann können wir das so machen.
Dankeschön. Sehr nett von dir. Machen wir jetzt ab jetzt so.
Dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Nochmal eine lockere, bevor wir dann, wenn du möchtest, zum Spiel kommen können. Noch ein kleines Quiz, was immer vorbereitet wird. Mhm. Welche Dinge würden Gynäkologen gerne sagen, tun es aber nicht?
Weiß ich nicht. Also, welche Dinge würde man gerne sagen, tut es aber nicht? Ich versuche immer, die Dinge, die ich denke, auch zu sagen. Und wenn ich Dinge denke, die ich nicht sagen sollte, dann die gar nicht zu denken. Deswegen, weiß nicht. Ich glaube, es ist gut, wenn man an seiner eigenen mentalen Einstellung arbeitet, wie man Patientinnen gegenüber, also begegnet und die als Menschen betrachtet, denen man nicht Dinge einfach sagen sollte, die ungefiltert dann dort ankommen. Ist nicht gut.
Ja, wird man da eigentlich geschult, wie man mit Patienten spricht?
Ja, also man muss in dieser Fachärztin-Weiterbildung so eine Barland-Gruppen belegen und so eine andere psychosomatische Kurse. Und da geht es sehr viel auch darum, Verständnis für die Menschen, die zu einem kommen, zu gewinnen, damit man eben versteht, dass die eben anders sind als man selber und dass man seine eigene Meinung denen nicht überstülpen kann. Ja? Das, was für mich sozusagen richtig ist, das muss nicht für diese Person richtig sein. Und wenn man aber versucht, das dann aus deren Sinn sozusagen zu denken und umzusetzen, dann ist es eigentlich richtig. Und das versucht man da zu lernen. Aber das ist natürlich auch total schwierig.
Ja, das kann ich nur aus meiner eigenen Perspektive sagen. Also ich freue mich viel mehr, wenn ich einen Arzt oder eine Ärztin habe, wo ich das Gefühl habe, okay, die hört mir wirklich zu. Mhm. Dann ist die vielleicht fachlich nicht ganz so gut wie die andere Person, aber trotzdem traue ich dir dann mehr Kompetenz zu, weil ich mich da einfach wohler fühle in der Behandlung, ne?
Ja, ist eine interessante Frage, ne? Da gibt's ja so eine Serie auch, weil du hast ja auch schon eine Serie genannt. Die heißt, glaube ich, The Good Doctor, wo der Arzt ein Autist ist und der kann zum Beispiel gar nicht zuhören und der ist total unempathisch, aber der ist halt ein guter Arzt. Und da ist jetzt die Frage, ne? Was wollen wir von einem Arzt, von einer Ärztin? Das müssen wir als Gesellschaft sagen, was wir wollen. Wollen wir jemand, der zuhört und vielleicht nicht so kompetent, oder wollen wir jemand, der total kompetent ist, aber voll unemotional und eigentlich total ruppig und doof? Weiß ich nicht.
Ja, also schlussendlich würde ich dann lieber den kompetenten Arzt wählen, mhm, oder die Ärztin, damit ich weiß, dass ich in guter Behandlung bin. Aber die feinen Nuancen oder so, wenn es medizinisch ist, kenne ich natürlich nicht. Und dann freue ich mich erstmal, wenn ich da jemanden habe, der auch nett zu mir ist und der mir das Gefühl gibt, dass mein Anliegen gerade wichtig, mhm, ist und ich nicht der 15. Patient schon heute bin an dem Tag alleine.
Mhm. Ja.
Ja, dann würden wir noch kurz Abschluss. Was ist denn deine Lieblingsarztserie, jetzt wo wir über zwei gesprochen haben?
Ich mag die, wo dieser mufflige Arzt die Hauptrolle spielt. Wer ist das eigentlich? Ich weiß es gar nicht, wie die heißt. Der hinkt
Dr.
Dann.
House?
Ja, ich glaube.
Mhm. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich dafür spricht, dass du die so gerne magst, wenn du den Namen nicht wusstest, aber wir nehmen die, wir loggen die
ein.
Ich
habe nicht so viel Zeit für Serien, aber wenn dann...
Ja, das wär's jetzt, bestimmt ehrlich. Das wär's jetzt noch, wenn du auch noch Zeit hättest, die zu gucken, eigentlich wirklich. Ja, dann würden wir jetzt noch zu unserem Abschlussquiz kommen. Mhm. Ich glaube, es sind einfach nur vier Fragen. Ich glaube, diesmal hat das keine Überschrift, oder? Nö, glaub nicht. Also ich habe hier einen Zettel, da steht fett, damit es auch wirklich jeder Blöde merkt, Fragen. Und ich habe einen, da steht Antworten.
Okay.
Da hat die Redaktion, also meine Mama, mir wahrscheinlich nicht so viel zugetraut. Deswegen hat sie es nochmal ein bisschen dicker draufgeschrieben. Erste Frage. Mhm. Meistens beantworten wir das quasi zusammen, aber wenn ich das hier schon sehe, ist es so, dass du das sagst und ich sag dann Ja und Amen. Mhm. Kann eine schwangere Person Heißhunger auf Dinge wie Kreide oder Erde haben oder ist das ein Mythos? A, das ist ein Mythos. Schwangere haben zwar Gelüste, aber nicht auf ungenießbare Dinge. B, ja, das gibt es. Schwangere können auf Dinge wie Kreide, Erde oder sogar Waschpulver Appetit bekommen. C, in seltenen Fällen und zwar nur dann, wenn eine Mehrlingsschwangerschaft vorliegt. Was ist eine Mehrlings? Dass ich mehrere Kinder kriege, oder?
Zwillinge oder Drillinge. Okay.
Mhm. Ja, Mehrlings. Jo, klingt eigentlich süß.
Ja.
Ja, null Ahnung.
Nee, weißt du nicht? Hast du selber schon mal Heißhunger auf Sand? Gibt's auch? Sand gehabt so?
Ja, Sahne schon. Aber ich hatte jetzt noch keinen Bock, Waschpulver zu naschen.
Ja, nee, gibt es, ja. Schwangere können da Heißhunger drauf haben, auf merkwürdige Dinge.
Krass, auch auf Kreide oder so?
Kreide, ja. Also Waschpulver habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört, aber ich will's, also das ist bestimmt möglich, ja.
Was waren so die absurdesten, die du gehört hast?
Na, das mit,
oder vielleicht selber hattest?
Nee, ich Gott sei Dank nicht. Aber das mit dem Sand, das habe ich schon öfter mal gehört. Und Sand ist auch...
Sand?
Ja, ganz merkwürdig, oder? Sand finde ich einen merkwürdigen Appetit.
Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Das Pica-Syndrom, ich hoffe, ich spreche es richtig auf, kann auf Nährstoffmangel hinweisen, insbesondere auf Eisenmangel. Manche Schwangere entwickeln dadurch Heißhunger auf völlig untypische Dinge. Ja, einfach Sand.
Ja.
Du Schatz, bringst mir noch ein bisschen Sand mit vom Laden?
Oh, die Arme.
Klar, ist kein Problem. Film, zweite Frage, Film versus Realität, die Geburtsszene. In Filmen setzen bei Schwangeren oft plötzlich die Wehen ein und innerhalb von Minuten wird das Baby geboren. Wie lange dauert eine Geburt durchschnittlich beim ersten Kind? A, 6 Stunden, B, 12 bis 14 Stunden, C, 24 Stunden.
Mhm. Ja, was sagst du?
Ich sag 12 bis 14.
Richtig.
Ehrlich? Ja, ich brauche zwar wahrscheinlich nicht nachgucken, aber ja klar, ist richtig. Zumindest beim ersten Kind. Es kann aber viel kürzer oder viel länger dauern. Die typische Hollywood-Geburt, die nach 5 Minuten vorbei ist, entspricht eher der Fantasie als der Realität.
Ja, genau. Genau, also.
Stimmt es, dass... Ja, sag.
Nee, so Geburtsszenen in Filmen sind natürlich für Hebammen und Geburtshelferinnen und so total interessant, weil das unser gesellschaftliches Bild so von Geburt irgendwie widerspiegelt. Und da, das ist total absurd. Ne? Eine Frau legt sich auf den Rücken, hustet dreimal, Kind ist da. Das ist irgendwie, leider nicht.
Jetzt war ja letztens eine Geburt im Flugzeug, habe ich gelesen.
Ja.
Und was ich fragen wollte, ist es so, dass wirklich zu viele Kaiserschnittgeburten gemacht werden? Einfach, weil das Krankenhaus ja auch... schwarze Zahlen schreiben muss?
Also ich kenne kein Krankenhaus, das wegen des Geldes einen Kaiserschnitt macht. Da würde ich auch sagen, das ist, da müsste man rechtliche Schritte einleiten, weil das ist ja nicht richtig. Aber natürlich trotzdem haben wir eine relativ hohe Kaiserschnittrate. Übrigens ist sie so 30-32%. Sie ist im Vergleich zu anderen Ländern, zum Beispiel auch Türkei oder Brasilien, niedrig. Aber wir können da sicherlich immer noch hinterfragen, geht es nicht auch noch niedriger? Weil es ist natürlich ein Eingriff, ein operativer und braucht eine Indikation, also einen Grund.
Und warum wird das, also warum hat man eine Quote von 30%? Was sind dann die Gründe?
Genau, da kann man jetzt sich fragen, warum ist es so? Und es gibt ja die Frauen, die wollen einen Kaiserschnitt. Das ist aber eine verschwindend geringe Zahl. Also Frauen, die kommen und sagen, ich will einen Kaiserschnitt, das ist eigentlich fast nicht relevant von den Zahlen. Sondern wir machen einfach viele Kaiserschnitte zum einen, weil eine Erkrankung vorliegt. Die Plazenta ist nicht richtig reingewachsen oder so. Und der zweite Grund, also das sind die Hälfte aller Kaiserschnitte, also dass man primär einen Kaiserschnitt macht, weil irgendeine Erkrankung vorliegt. Und die andere Hälfte von Kaiserschnitten geschieht während der Geburt. Also die Frau hat einen Geburtsverlauf, irgendwas passiert und die Hebamme, Ärztin empfehlen einen Kaiserschnitt. Und dann wird eben auch ein Kaiserschnitt durchgeführt und in seltenen Fällen gibt es ja sogar Notkaiserschnitt. Also es passiert was Gefährliches und man muss sofort einen Kaiserschnitt machen, innerhalb von ein paar Minuten. Und das sind so die Gründe.
Ja, wieder was gelernt. Das ist echt super. Frage 3. Wer war die Japanerin Kosomoto Ine? A, eine berühmte japanische Samurai-Kämpferin, die als erste Frau offiziell ein Schwert führen durfte. B, die Tochter des deutschen Arztes Philipp Franz von Siebold und Japans erste Gynäkologin. C, Lukas lacht schon. C, eine mystische Figur aus der japanischen Folklore, die angeblich mit Heilkräutern Menschen wiederbeleben konnte. Ja, also ich habe mir...
Wow, was für eine spannende Frage. Ich habe gar keine Ahnung, ich finde es aber richtig spannend. Ich bin schon sehr gespannt auf die Antwort.
Ja, wahrscheinlich...
Also vielleicht entweder Gynäkologin oder Kräuter, oder?
Ja, also wahrscheinlich würde ich jetzt B sagen, weil ich heiße ja auch Siebold. Und deswegen hat Lukas auch schon gelacht. Da wird meine Mom sich wahrscheinlich einen Spaß gemacht haben und die mit reingebaut haben.
Aber wie cool.
Weil die Tochter des deutschen Arztes Philipp Franz von Siebold.
Wie lustig.
So, ich guck mal, ist richtig?
Und wart ihr da als Familie auch beteiligt?
Ja? Also ich höre das gerade zum ersten Mal.
Was deine Mutter dir schon immer sagen wollte.
Ja, genau, das hat sie mir jetzt so gesagt. Kusumoto Ine war die Tochter des berühmten Japan-Forschers Philipp Franz von Siebold und eine Pionierin in der Gynäkologie. Sie brach mit gesellschaftlichen Normen und wurde zur Hofärztin der japanischen Kaiserin berufen. Als erste offiziell anerkannte Ärztin ebnete sie den Weg für nachfolgende Generationen von MedizinerInnen in Japan. Ja, geil.
Hammer. Gucke ich gleich, ob es ein Buch oder einen Film gibt. Super, toll.
Ja, wieder was gelernt. Schreibe ich mir einfach, ja, also tue ich jetzt so, als ob ich irgendwie einen Verdienst dafür hätte. Oder kann natürlich, ich wusste es nicht mal.
Schöne Grüße an deine Mutter.
Ja, richtig aus. Es sind sogar noch zwei Fragen. Vor der Erfindung der Pille versuchten Menschen mit den verrücktesten Methoden Schwangerschaften zu verhindern. Welche davon wurde tatsächlich genutzt? Krokodilmist als Spermienblocker? A, also klingt schon spannend. B, in Ziegenblasen gepresster Saft der Aloe Vera. Oder C, ein Tee aus Bienenwachs und getrockneten Seerosen.
Ja, also prinzipiell würde ich sagen alle drei, aber ich weiß, dass das Krokodils Exkremente in Ägypten genutzt wurden und das ist ziemlich, man, die Armen, ey. Also, ja.
Wie kommt man auf so einen Scheiß?
Ja, Verzweiflung.
Aber ja, es ist schon wieder richtig. Schon im alten Ägypten wurde getrockneter Krokodilkot als Barriere in die Vagina eingeführt. Es war nicht sehr wirksam und absolut nicht hygienisch.
Ja, die Armen.
Ja, krass. Einfach Krokodilscheiße benutzt. Oh Mann, ey. Aber müsste mal nachfragen, wie man auf die Idee gekommen ist. So, und zum Schluss noch ein absoluter Klassiker, die Männergrippe. Studien zeigen, dass Männer bei Erkältungen oft stärker leiden als Frauen. Stärker leiden ist ja extra schwarz und also dick gedruckt. Aber gibt es dafür eine wissenschaftliche Erklärung? Ja, das Immunsystem von Frauen ist durch Östrogene oft widerstandsfähiger. Nein, Männer übertreiben einfach. C, ja, weil Männer eine höhere Anzahl an Schmerzrezeptoren in der Nase besitzen.
Was deine Mutter dir sagen möchte mit dieser Frage. Nee, sag nochmal, ich habe nicht zugehört, weil ich so lachen musste. A oder B?
Das Immunsystem von Frauen ist durch Östrogene oft widerstandsfähiger. Oder B, nein, Männer übertreiben einfach. Allein durch die Kürze der Antwort könnte ich mir vorstellen, dass es B ist.
Ja, wahrscheinlich. Ja, A, B.
Also meine Mutter hat jetzt A, Östrogene stärken das Immunsystem.
Ah, siehst du? Ja, kann sein, ja, kann sein. Ja.
Studien legen nahe,
dass das Immunsystem... Deine Mutter liebt dich doch.
Ja. Studien legen nahe, dass das Immunsystem von Frauen tatsächlich besser auf Erkältungsviren reagiert als das von Männern.
Ja, also Östrogen ist schon immunstärkend, ne? Also es macht das Immunsystem stärker, aber... Ich dachte bisher, dass das eben, ja, also wie auch immer, danke für die Aufklärung.
Ich glaube, es ist ein Mix. Ich glaube, wir können B nicht ganz rausnehmen.
Okay.
Ja, damit wären wir am Ende unseres Podcasts. Also vielen, vielen Dank auch für die Zweiteilung, dass wir erst Teil 1 aufnehmen konnten und dann noch Teil 2, also dass du nochmal Zeit gefunden hast. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt, sowohl in der Vorbereitung als auch jetzt im Gespräch und werde versuchen, das Wissen auch zu behalten. Das ist ja manchmal so ein Problem mit dem Wissen behalten.
Ja, vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch sehr viel gelernt. Siehst du, ich werde jetzt mit sehr viel mehr Verständnis auf männliche Menschen blicken. Also danke dafür.
Das ist schön. Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.
Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.